Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Hallo zusammen. Damit die Luft bei uns in der EU besser wird, haben die Staaten in der EU heute was beschlossen. Es soll teurer werden, CO2 auszustoßen. Wie teuer und wen das alles betrifft, das klären wir in diesem Podcast. Mit 82 Jahren eine zweite Amtszeit. Er will's, US-Präsident Joe Biden.
That's why I'm running for re-election. Because I know America.
Das hat er so in einem Video heute angekündigt. Nächstes Jahr wird gewählt in den USA. Warum ihm der Job so viel Spaß macht, auch das klären wir. Und ist es eigentlich noch legitim oder deutlich überzogen, die Proteste der Aktivistengruppe Letzte Generation?
Sympathiepunkte kriegt man durch diese Aktionen selten. Das gilt aber für alle historischen Vorgänger des zivilen Ungehorsams, auch die, die wir gerne zitieren, als essentielle Bestandteile der Entwicklung von Demokratie.
Die Analyse heute bei uns mit dem Protestforscher Jannis Grimm. Es ist Dienstag, 25. April. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Lass uns den Job zu Ende bringen.
Let's finish this job. I know we can. Because this is the United States of America. There's nothing, simply nothing we cannot do if we do it together.
Ja, das ist ein bisschen lüstern. Die Message des US-Präsidenten Joe Biden, die der da so rüberbringt, denn er will's nochmal tun.
That's why I'm running for re-election. Because I know America.
Er will nochmal US-Präsident werden, hat er heute gesagt. Er will also Kandidaten führen. Die Wahlen im nächsten Jahr 2024 im November sind die. Und die musikalische Untermalung, die kam eben daher, dass er das in einem Twitter-Feed gesagt hat. Das Interview ist dort zu sehen. Doris Simon ist unsere Korrespondentin in Washington mit mir jetzt verbunden. Wir sprechen drüber. Doris, mit welcher Botschaft hat Joe Biden das jetzt angekündigt?
Naja, du hast es ja schon kurz anklingen lassen. Lasst uns die Arbeit beenden. Joe Biden, der sieht sich als Retter Amerikas, der sieht sich als derjenige, der vor 4 Jahren, als er seine erste Kandidatur damals für die Präsidentschaft ankündigte, schon sagte, er will die Seele Amerikas retten. Und seitdem sieht er sich als denjenigen, der eben Amerika weggeführt hat von der Klippe. Demokratie gefährdet, Pandemie, Wirtschaft damals den Bach runter. Und es sei aber eben dieses Werk, was er da vollenden möchte, noch nicht zu Ende. Es sei keine Zeit, sagt er auch in dem Clip, die Hände in den Schoß zu legen. Er malt auch in diesem Clip Donald Trump so als die existenzielle Bedrohung Amerikas, als der Freiheit. Freiheit, uramerikanischer Begriff, gehört nicht nur den Republikanern, sondern Freiheit eben auch demokratische Freiheit, Selbstbestimmung eben auch andersrum. Ja. Und deswegen sagt er, ich will noch mal 4 Jahre. Er will kein Übergangspräsident bleiben.
Also die Dinge zu Ende führen. Jetzt gehört zur Wahrheit auch dazu, dass er nächstes Jahr im November 82 Jahre alt wird. Wie ist das bei den Demokraten? Haben die niemand anders oder möchte da kein neues Gesicht ran?
Naja, wenn der Präsident sagt, er will nochmal, und das hat er ja seit Monaten durchscheinen lassen, damit bloß keiner auf die Idee kommt, jetzt hier seine Kandidatur anzukündigen, dann tut das eben auch keiner, weil das ist nicht besonders gut gewesen in der Vergangenheit, wenn man gegen einen Präsidenten, der noch im Amt ist, kandidiert, führt nicht zu guten Ergebnissen. Letztes Beispiel zum Beispiel Jimmy Carter, Ted Kennedy. Und deswegen hat sich auch niemand gemeldet. Es gibt zwei Gegenkandidaten für die demokratischen Vorwahlen, die sind absolut,
unterm
rechnet
Radar.
Sich keine Chancen aus. Unterm Radar, das ist keine Sache. Ne? Mhm. Und das Alter, was du gefragt hast, das ist natürlich das, was er nie hören will und wo er sich immer wahrscheinlich auch sehr ärgert, wo er immer nur sagt, guck mich doch mal an, was ich alles hinkriege. Mhm. Aber das ist natürlich was, was die Leute doch sehr beschäftigt. Ich meine, er wäre 82 Jahre, wenn er seine zweite Amtszeit anträte und 86, wenn er die abschließen würde, und er ist jetzt schon der älteste Präsident. Wobei, muss man auch sagen, Donald Trump ist auch 76.
Ja. Wie sind denn die Reaktionen? Also zum einen jetzt Trump-Lager, gibt es da irgendwie auch bei den Republikanern schon Reaktionen darauf? Und die Leute in den USA, haben die denn Lust auf eine zweite Amtszeit von Joe Biden?
Das war ja, wie gesagt, alles erwartbar. Deswegen auch keine überraschenden Reaktionen. Die Republikaner finden das natürlich alles ganz furchtbar, so ein alter Präsident. Aber auch in den Umfragen. Es sind weniger als 30% der Amerikaner, die sich eine zweite Amtszeit von Präsident Biden wählen. Und noch nicht mal jeder zweite demokratische Wähler. Das Einzige, was daran gut ist an diesen letzten Zahlen, ist, dass langsam auf ganz niedrigem Niveau die Zustimmung zu Joe Bidens Kandidatur steigt. Aber insgesamt sind das natürlich keine guten Zeiten. Auf der anderen Seite, Joe Biden hat immer gesagt, er ist immer ein unterschätzter Kandidat gewesen. Das war ja auch vor 4 Jahren so.
Ja, vielleicht ist auch das seine Haltung zu dem, um denen nicht zu viel Gewicht zu geben, dass er dann sagt,
absolut,
er kommt vielleicht da nochmal raus und steht nicht ganz im Wind davon. Joe Biden will es also nochmal wissen, hat er heute bekannt gegeben, was er eigentlich schon seit ein paar Tagen und Monaten ja auch sagt. Er kandidiert nochmal als Präsident. Die nächsten Wahlen sind im November 2024. Doris Simon, unsere Korrespondentin mit den News dazu. Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Oh nein, und beim Ausparken schon wieder ein anderes Auto berührt und einen Kratzer reingemacht oder vielleicht mit dem Lenker vom Fahrrad vorbeigeschrammt. Naja gut, Zettel hinmachen, Scheibenwischer, Telefonnummer drauf. So geht das nicht. Das ist strafbar. Unfallflucht soll aber in bestimmten Fällen statt als Straftat nur noch als Ordnungswidrigkeit eingestuft werden. Diese News gibt es heute und es ist ein Vorschlag vom Bundesjustizminister Marco Buschmann und dessen Ministerium FDP geleitet. Martin Schütz aus unserem Team hat sich es genauer angeschaut. Warum will das Ministerium das machen?
Also das Ministerium will wohl die Gerichte entlasten und verhindern, dass Menschen, die einen Unfall verursacht haben, kriminalisiert werden nach einer Unfallflucht, bei der, und das ist die Einschränkung, eben niemand verletzt wurde. Das könnte demnach zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft werden. Aktuell ist es so, wer sich unerlaubt von einem Unfallort entfernt, egal, ob es vermeintlich nur ein kleiner Kratzer war oder nicht, dem droht momentan laut § 142 des Strafgesetzbuchs eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren.
Oh, wow. Und das soll jetzt wie geändert werden?
Also bisher existieren wirklich nur ein paar Seiten zu diesem Thema. Darin ist aber beispielsweise enthalten, dass Unfallverursacher den Vorfall beispielsweise bei einer Meldestelle eintragen könnten. Also es ist denkbar, dass über eine standardisierte Online-Maske das Ganze geht, in der dann möglicherweise eben Bilder vom Unfallort und des Schadens hochgeladen werden, Namen, Kontaktdaten etc. Aber es ist bisher eben nur ein Schreiben des Bundesjustizministeriums, das an die Landesjustizverwaltung und an Fachverbände geschickt wurde. Der ADAC hat es zum Beispiel auch bekommen und soll sich nach eigener Aussage bis Ende Mai dazu äußern.
Gibt es denn jetzt schon Reaktionen auf diesen Vorschlag?
Ja, ich habe mit Jost Kerger gesprochen, dem Verkehrsrechtsexperten des ADAC. Der findet die Vorschläge grundsätzlich gut, also dass eine Reform angeschoben wird bei einem Unfall ohne Personenschaden, eben dann nicht mehr, dass eine Straftat besteht und dass dieser gesamte Prozess wirklich auch leichter angeschoben werden kann, beispielsweise über diese Online-Maske. Aber Jost Kerber hat bisher eben auch nur ein paar Seiten dazu bekommen.
Also muss genau gucken, wie soll das gemacht werden? Was ist mit Leuten, die dann zum Beispiel kein Handy haben oder vielleicht in dem Bereich nicht damit umgehen können? Wir reden jetzt ja nicht von der App, die ich mir irgendwann mal runterlade für den Fall, dass ich irgendwann mal einen Unfall habe, sondern der Unfall ist ja für die Leute durchaus auch eine Ausnahmesituation. Also muss man genau gucken, was sich das Ministerium darunter vorstellt, wie das natürlich auch technisch gelöst werden soll.
So, der Deutsche Richterbund hat auch schon reagiert und sieht das Ganze relativ kritisch. Er befürchtet, dass Menschen, die einen Schaden verursacht haben, jetzt einfach nicht mehr vor Ort warten und eben weniger Unfälle gemeldet werden, wenn bestimmte Strafen wegfallen und damit ja auch der Druck nicht mehr so groß ist.
Nur noch mal ganz kurz, weil ich glaube, dass das ein durchaus gängiges Alltagsding ist. Was macht man genau, wenn man ein Auto, ein fremdes Auto, jetzt beim Ausparken zum Beispiel antitscht?
Also du hast vor Ort eine Wartepflicht, damit du das mit dem Besitzer oder der Besitzerin des anderen Autos oder Motorrad, könnte es ja auch sein, Roller, was auch immer, ja, klären kannst. Blöd ist nur, dass der Gesetzgeber nicht bestimmt, wie lange du warten musst.
Auf dem Supermarktparkplatz ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass innerhalb einer kürzeren Frist jemand vom Einkaufen kommt und sein Auto belädt. Wenn ich jetzt jemand auf dem Pendlerparkplatz angefahren habe, ist die Frage, wann arbeitet der, wie lange arbeitet der, wann kommt der. Auf der letztendlich ganz sicheren Seite sind sie eigentlich nur dann, wenn sie dann quasi von der Unfallstelle aus die Polizei anrufen und die um eine entsprechende Unfallaufnahme bitten.
So, dann ist das offiziell geregelt. Die sagen auch, was weiß ich, kommt zur Wache vorbei oder wir haben ein Fahrzeug vor Ort und regeln das dann da. Einfach nur das Zettelchen ans andere Auto unter die Windschutzscheibe klemmen, wie du es am Anfang beschrieben hast, mit Nummer drauf geht nicht. Dann ist man halt einfach dran.
Ja. Haben wir wieder was gelernt? Zum einen, wie es jetzt ist und wie es werden soll. Das Justizministerium, das Bundesjustizministerium möchte ran an den Strafenkatalog. Unfallflucht ohne Verletzte soll bald keine Straftat mehr sein, sondern mit einer Ordnungswidrigkeit geahndet werden.
Deutschlandfunk Nova.
Wer ist eigentlich schon auf dem Mond gelandet? Bis jetzt nur die USA. Russland und China, die haben alle schon Roboter darüber gebracht. Es könnte sich ändern in diesen Minuten jetzt. Ein Startup aus Japan hat eine Sonde zum Mond geschickt. Die soll so langsam da angekommen sein, wenn es wieder richtigen Kontakt zu dieser Sonde gibt. Denn ja, es gab jetzt ein paar Bilder, wo sie gelandet ist, aber dann gab's.
We hope to maybe receive a message from our MCC soon.
Ja.
If that is not the case, then we will need a few moments to continue investigations. And we'll update you as soon as we have new information.
Wir machen ein Update an dieser Stelle und zwar mit unserem Weltraumexperten, mit Astrophysiker Michael Bücker. Grüß dich, Michael, jetzt mit mir.
Hallo, moin, moin.
Ist noch nicht gelandet, ne? Siehst du auch so in dem Livestream.
Ist ja, richtig. Was im Livestream zu sehen war, ist eine Simulation. Das ist üblich, weil man keine Live-Bilder in der Regel überträgt von solchen Landungen. Was dann eben gemacht wird, ist, dass man eine Simulation zeigt, wo Bilder der Sonde gezeigt werden, wie sie aussehen müsste in diesem Augenblick. Aber ob das wirklich passiert, ist dann noch offen. Jetzt ist es so, dass in den ersten Minuten nach dem Aufsetzen, dem vermuteten Aufsetzen, dem geplanten Zeitpunkt der Landung, noch keine Bestätigung gekommen ist. Die Crew im Kontrollzentrum wirkt zunehmend nervös. Ich lese das so, dass sie das Signal eigentlich schon erwartet hätten und jetzt versuchen zu verstehen, warum sie nichts bekommen haben. Das kann ein einfaches Problem mit einer Antenne sein, das sich in kurzer Zeit selbst behoben haben wird. Es kann aber auch heißen, dass es die Sonde nicht intakt auf die Mondoberfläche geschafft hat.
Okay. Es wäre aber so oder so ein Meilenstein, die erste private Organisation, die da auf dem Mond landet. Was ist denn deren Ziel?
Ja, die Firma iSpace hat diverse kleine Technikdemonstrationen auf diesem Landeraumfahrzeug mitgeführt. Das größte und profilierteste davon ist ein Rover, also ein kleines ferngesteuertes rollendes Fahrzeug namens Rashid aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein kleiner Kugelroboter aus Japan, der sich durch den Mondstaub rollen soll und dabei so ein bisschen wie ein Transformer aussehen. Insgesamt soll diese Mission beweisen, dass diese Firma iSpace es tatsächlich schaffen kann, Technik für internationale Partner, aber eben auch für Geschäftskunden auf den Mond aufzusetzen, sprich, dass es als Geschäftsmodell an sich funktioniert, Geld dafür auszugeben, dass Technik, die man selbst gebaut hat oder in Auftrag gegeben hat, tatsächlich auf den Mond gebracht wird und dort funktioniert.
Dass man quasi sagt, guck mal, die Technik ist so gut, die kann es sogar irgendwie auf den Mond packen.
Das wäre ein Anwendungsfall vielleicht, wenn man ein Tablet verkaufen will oder so, damit das besonders robust ist. Das wäre als so eine Marketingaktion wahrscheinlich sehr teuer. Aber da geht es natürlich auch um die Entwicklung von Weltraumtechnik oder einfach die Erforschung von Technik.
Und was bedeutet das jetzt so für uns oder für die Allgemeinheit, wenn da private Organisationen auf dem Mond unterwegs sind?
Es gibt einen völkerrechtlichen Vertrag aus dem vergangenen Jahrhundert, der schreibt eine friedliche und gemeinsame Nutzung des Mondes vor. Das richtete sich damals natürlich an staatliche Raumfahrtagenturen. Im Wesentlichen waren zu jener Zeit nur die USA und die Sowjetunion im Weltraum aktiv. Inzwischen hat sich der Fokus sehr stark verschoben. Auch Firmen, die mit kleinen, einfachen Techniken und auch leichten beziehungsweise leicht wiederverwendbaren Raketen wie der Falcon 9 von SpaceX darauf setzen wollen, ja, Geschäfte mit dem Mond und Technik auf dem Mond zu machen. Für so eine kommerzielle Nutzung gibt es noch kein Regelwerk und es gibt auch kein System von Gesetzen oder Überwachung, um irgendwelche Regeln durchzusetzen. Manche Länder sind schon vorgeprescht, um so etwas zu etablieren. Es gibt zum Beispiel Gesetze in Luxemburg, die den Abbau von Asteroiden-Rohstoffen regeln sollen. Und es gibt Verträge namens Artemis Accords, die von der NASA und den USA vorangetrieben werden und schon mit mehreren Ländern geschlossen wurden. Aber alles in allem ist das der Anfang einer Wildwest-Situation, kann man im Moment schon noch sagen.
Das heißt, du rechnest damit, dass dann noch mehr kommt, auch in Zukunft, ja?
Ja, definitiv. Dieser Landeversuch mit dieser japanischen Mondmission ist ja von der Firma iSpace, ist ja schon der dritte dieser Art. Es hat auch schon im Jahr 2019 eine israelische Firma versucht, einen Lander namens Bereshit abzusetzen. Und die staatliche indische Raumfahrtagentur hat im gleichen Jahr 2019 es mit einem Lander versucht. Beide sind allerdings gescheitert und haben es nicht intakt auf die Mondoberfläche geschafft. Ein Schicksal, das möglicherweise nun auch dieser dritte Versuch der japanischen Firma iSpace teilt, aber das ist noch nicht raus. Es wird in diesen Momenten noch darauf gewartet, dass der sich meldet.
Und dieser Moment ist 7:10. Dienstagabend. Michael Bücker, unser Astrophysiker, ja, über dieses, wir hätten gerne anderes gesagt, über diese private Mondmission, die anscheinend noch nicht richtig angekommen ist da oben. Michael, danke für die Infos auf jeden Fall.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova.
Das geht mir zu weit, sagen 82% der deutschen Klimaschutzaktionen wie die Blockade von Hauptverkehrsstraßen. No way, diese Analyse hat das ZDF Politbarometer gemacht. Und auch bei denen, die solche Klebeaktionen machen, kommt das an.
Das ist klar, dass die Person in dem Moment erstmal verärgert ist. Was wir aber sehen, ist, dass wir eben es schaffen, seit Monaten, seit über einem Jahr diese Debatte im Land einfach auszulösen. Es wird sich drüber aufgeregt und entsprechend aber eben ja in jedem Satz, in jedem Interview, in jedem Bericht auch gesagt, okay, das sind die Klimakleber. Also wofür sitzen die da eigentlich?
Das hat Lilly Schubert, die Pressesprecherin der letzten Generation, letzte Woche mir hier gesagt. Die Gruppe rechtfertigt ihren Protest ja mit der Dringlichkeit in der Klimakrise. Da sagen Juristinnen und Juristen, das ist eigentlich kein Grund und deshalb wird strafrechtlich ermittelt. Was ist aber mit unserer persönlichen Bewertung? Wann sagen wir denn, der Protest ist noch legitim? Und wann ist er das überhaupt? Sprechen wir drüber mit dem Protestforscher Jannis Grimm von der Freien Universität Berlin, jetzt bei mir am Telefon. Grüß dich, Jannis.
Hallo, Tilo.
Was sagst du? Ist der Protest der letzten Generation noch legitim oder wird da eine Grenze überschritten?
Ich glaube, dass wir aktuell genau in der Debatte darüber sind, ob und was wir im Rahmen von der Demokratie heutzutage als legitimen Protest erachten. Man muss sich das klar machen, dass sowas nicht in Stein gemeißelt ist. Das hat sich auch in der Geschichte der BRD massiv verändert. Selbst so Urteile wie das Brockdorf-Urteil zur Versammlungsfreiheit, die haben im Prinzip erst den Weg geebnet für vieles, was wir heute als vollkommen normalen und legitimen Protest sehen. Das heißt, ich glaube, wir sind gerade mittendrin in dieser Debatte darum, was wir in Zukunft als legitime Meinungsäußerung auf der Straße sehen wollen oder dulden wollen.
Korrigiere mich gerne, wenn etwas legitim ist, dann entspricht das natürlich entweder dem eigenen Wertekanon oder man sagt, nee, hier ist die rote Grenze oder die rote Linie überschritten. Und wenn das die Gesellschaft dann duldet, dann sagt man, etwas ist legitim oder wie ist es?
Nicht grundsätzlich so. Wir leben ja jetzt nicht in einer Rätedemokratie oder in einer, wo zu jedem Gesetzesentwurf ein Volksentscheid durchgeführt wird, sozusagen. Also Meinungen ändern sich ja auch sehr spontan. Das korreliert auch mit der medialen Berichterstattung, mit Sensationen oder Skandalisierung von Ereignissen. Deswegen haben wir ja eine parlamentarische Demokratie, dass wir das nicht quasi ad hoc permanent ausmachen. Grundsätzlich ist es aber so, dass natürlich die Legitimität in vielerlei Hinsicht auch von Gerichten dargestellt wird, was eben in unserem Staat verfassungsmäßig und dementsprechend auch anerkannt werden muss als Meinungsausdruck, ob man das möchte oder nicht. Ja? Mhm. Und das hat das Verfassungsgericht in der Vergangenheit getan. Aber natürlich, häufig sind es Kontroversen um Aktionen im öffentlichen Raum, die überhaupt erst die Notwendigkeit für solche Urteile auslösen. Und wer weiß, vielleicht bewegen wir uns auf sowas zu. Mhm. Mehrheitsmeinung ist aber grundsätzlich nicht sozusagen der einzige Gradmesser dafür, ob eine Aktion als legitim gelten kann oder nicht.
Okay, da kann man die 82% der Menschen in Deutschland jetzt nicht quasi herziehen und sagen, oh, die sind also dagegen, folgedem ist es jetzt nicht legitim. Diese Aktivistengruppe, die spricht ja von zivilem Ungehorsam. Wie ist das denn eigentlich definiert?
Na, ziviler Ungehorsam, da gibt es natürlich große Kontroversen in der Wissenschaft darum, aber ist häufig angelehnt an die historischen Vorbilder, die wir im Kopf haben, definiert. Also sowas wie Gandhis Widerstand gegen die koloniale Besatzung in Indien, Martin Luther King, Bürgerrechtsbewegung, klassisches Beispiel, die Suffragettenbewegung oder ähnliches, ist klassisch angelegt oder wird so allgemein verstanden als einen bewussten Rechtsbruch. Und das unterscheidet auch den zivilen Ungehorsam von anderen Formen des Protests, die eben einfach gedeckt sind durch Versammlungsfreiheit oder angemeldet sind beispielsweise auch. Also den bewussten Rechtsbruch, die Konfrontation in der Symbolik dieses Rechtsbruchs. Das heißt, man bricht das Recht nicht, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, sondern um auf größere Missstände oder ein größeres strukturelles Defizit aufmerksam zu machen. Und dann auch die Akzeptanz der Konsequenzen des Ganzen, was das haben kann. Das heißt, Bestrafung, juristische Aufarbeitung, vielleicht eine Freiheitsstrafe oder ähnliches. Und das ist ganz wichtig, die Gewaltfreiheit. Und das ist sozusagen eine sine qua non des zivilen Ungehorsams, ohne den das Ganze gar nicht funktioniert und nicht wegzudenken ist.
Jetzt hast du hier gerade die Suffragetten ins Spiel gebracht. Kannst du da nochmal erklären, was da genau der zivile Ungehorsam war und wie dieser Protest quasi zu einer Veränderung geführt hat?
Na, im Prinzip wurden durch sehr viele unterschiedliche drastische Aktionen, also das, was im Kontext der letzten Generation natürlich häufig definiert wurde, waren die Angriffe auf Bilder sozusagen, die in dem Fall ja sogar zur Zerstörung der Gemälde geführt haben, anders als bei der letzten Generation, war das im Prinzip durch solche sozusagen Akte der Ermächtigung und sehr starke Disruptionen, die irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit eben erzeugt haben, darauf hinzuweisen, dass man eben nicht die gleiche Beteiligung an Bürgerrechten hatte, wie das ihre männliche Counterparts hatte. Und sozusagen man hat dadurch die symbolischen Kosten auf dieses Defizit aufmerksam zu machen, immer wieder in die Höhe getrieben, bis zu dem Punkt, dass eben mehr Leute darüber nachgedacht haben und das dann zumindest im abstrakten Sinne auch zu einer stärkeren Beteiligung von Frauen an der politischen Gesellschaft geführt hat. Das ist auch letztlich auch die Logik, nach der diese Aktionen der letzten Generation funktionieren. Wir fragen uns die ganze Zeit, ja, kann das funktionieren, wenn sie die gesamte Gesellschaft nicht mitnehmen? Mhm. Nee, das kann natürlich nicht funktionieren, aber das ist auch gar nicht unbedingt das Ziel, die gesamte Gesellschaft mitzunehmen. Sympathiepunkte kriegt man durch diese Aktionen selten. Das gilt aber für alle historischen Vorgänger des zivilen Ungehorsams, auch die, die wir gerne zitieren als Bestandteile, essentielle Bestandteile der Entwicklung von Demokratie, bis hin zur amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, die zur Zeit des Wirkens Martin Luther King auch keine Mehrheiten an Sympathien in den USA für sich vereinen konnte.
Ja, das muss man dann halt eben sagen, dass der Protest auch mal nerven muss und anstrengend sein muss und dass im Falle der letzten Generation die Informationsübermittlung, denn diese Aktivistengruppe hat ja wirklich Forderungen, oft nicht vermittelt wird. Ihr könnt das nachhören, denn wir haben letzte Woche ein Gespräch aufgezeichnet darum, da ging es darum, erstmal zu klären, was diese Gruppe eigentlich will. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz hilfreich für den Hintergrund. Für im Moment erstmal lieben Dank. Janis Grimm war das von der Freien Universität Berlin, Protestforscher. Wir haben darüber gesprochen, wann Proteste eigentlich legitim sind und wann nicht. Janis, schönen Abend dir. Danke fürs Gespräch.
Herzlichen Dank, Thilo. Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Einmal im Jahr wird er besonders geliebt. Zwischen Mitte April und Ende Juni ist das. Sonst gibt es ihn eigentlich meistens nur in Grün. Spargel, teures Gemüse, 10 bis 12 Euro kostet das Kilo, manchmal geht es auch auf bis 20 Euro, das ist aber dann besonders feiner Spargel. Es geht aber auch günstiger, Spargel kann man selber anbauen, Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Grinner, der hat schon ein paar Erfahrungen mit Salat und Gemüse, das läuft auf seinem Balkon und er ist auch noch großer Spargel-Fan, also ab dafür.
Er macht es schon richtig, der Spargel. Er kommt pünktlich jedes Jahr im April, dann sorgt er für viel Freude neben den Kartoffeln, im Risotto oder zum Steak. Und bevor man sich so richtig satt gegessen hat, verabschiedet er sich auch schon wieder im Juni bis zum nächsten Jahr. Und wer sich jetzt denkt, ach hör mal, ich ziehe mir doch meine eigenen Gurken und Tomaten auf den Balkon, jetzt traue ich mich auch mal an den Spargel ran, der muss wissen, jetzt, wo die Erntesaison für den Spargel gerade losgeht, ist auch die beste Zeit, um ihn zu pflanzen, meint Jörg Springens gut.
Richtig, und das hat in den letzten Jahren exorbitant zugenommen, also back to the basic. Die Leute wollen einfach sich selbst versorgen mit allem, was in irgendeiner Form mit Obst und Gemüse zu tun hat. Und ja, es ist wirklich nicht schwer. Der Spargel, wenn der vernünftig wächst und gedeiht, dann kann man schon mit so einer 25er Einheit Spargelpflanzen eine Person über so eine ganze Saison ordentlich mit Spargel versorgen. Also da kommt nicht wenig bei rum, ne?
Jede einzelne Pflanze produziert nämlich pro Jahr um die 10 Stangen. Und bei 25 Pflanzen heißt das, dass man während der Saison alle 3 bis 4 Tage etwa 1 Kilo ernten kann. Jörg Springensgut züchtet Spargel in Ostwestfalen und verkauft ihn auch als Jungpflanzen an Hobbygärtner. Und das erste Gerücht, das er gerne ausräumen möchte, ist, dass Spargel besonders anspruchsvoll ist, was den Boden angeht.
Grundsätzlich sei gesagt, Spargel wächst auf jedem Boden. Ob das Sandboden ist, sandiger Lehm, toniger Lehm oder reiner Lehm oder irgendwas, Spargel wächst auf jedem Boden.
Wer ihn jetzt also selber anbauen möchte, der muss nicht extra noch Sand aus dem Baumarkt holen und einbuddeln. Ganz im Gegenteil, der Sand enthält nämlich keinerlei Nährstoffe, was schlecht ist für den Spargel. Der Mythos, dass er Sand braucht, kommt daher, dass er dann leichter zu ernten ist. Das gilt vor allem für die weißen Spargelsorten. Die dürfen die Sonne ja nicht sehen, weil sie sonst sofort lila werden, wenn sie aus dem Boden rausschauen. Und deswegen muss man den weißen Spargel unterirdisch abstechen. Und das geht in sandigem Boden eben leichter als in hartem Lehm. Und noch etwas ist nicht oder jedenfalls nicht dringend nötig, der Erdwall. Das gilt vor allem für die zweite wichtige Sorte, den grünen Spargel.
Ich sag zwar immer, sie machen so einen 5 cm Wall, damit die Pflanze ein bisschen höhere Standfestigkeit hat. Aber der Grünspargel wird ja deswegen grün, weil er Sonnenlicht mitbekommt. Und das kann er natürlich nur, wenn er durch den Damm durchgewachsen ist. Also ein ganz kleiner Hügel, nicht so ein großer Wall. Und sobald der Spargel dann Sonnenlicht bekommt, und es ist auch eine reine Grünspargelsorte, da gibt es ja auch Unterschiede, dann wird die Stange grün, die verfärbt sich aufgrund des Sonnenlichtes. Und dann schneiden sie den den Spargel ab, sobald die Stange irgendwo ihre 25 cm Länge erreicht hat, und dann haben Sie reinen klassischen Grünspargel.
Bis hierhin also alles ganz einfach. Zwei Herausforderungen bleiben aber noch. Nummer 1: Um die Jungpflanzen einsetzen zu können, muss man einen Graben von etwa 40 cm Tiefe ausheben und darin für ordentlich Nährstoffe sorgen. Das heißt, man muss zum Beispiel eine Schicht Mist hineinwerfen. Und zweitens, wenn der Spargel erstmal gepflanzt ist, braucht man viel Geduld.
Wenn er also wirklich super, super, super steht, das heißt üppiges Kraut gebildet hat, dann dürfen Sie im nächsten Jahr mal so für eine Woche Spargel ernten. Das heißt, entspricht ungefähr von jeder Pflanze eine Stange. Wenn der Spargel aber sich nicht ganz so toll entwickelt hat, dann würde ich das eher sein lassen. Das heißt, wenn Sie dieses Jahr die Pflanze in den Boden gesetzt haben, können Sie übernächstes Jahr das erste Mal für ungefähr 4 Wochen dann den Spargel beernten.
Und noch einen Zahn zieht mir Jörg Springens gut. Als Topfpflanze für den Balkon neben der Tomate und der Gurke eignet sich der Spargel nicht wirklich.
Nein, nein, der Topf hat die gleichen schlechten Eigenschaften wie zum Beispiel ein Hochbeet. Das Problem ist, dass Spargel sehr, sehr viel Wasser zu den unmöglichsten Zeiten braucht und er verzeiht Ihnen eine Trockenperiode gar nicht. Das heißt, wenn Sie einen Spargel in den Topf reinsetzen, erstens einmal können sich die Wurzeln nicht so ausdehnen wie im Freiland. Sie kommen also auch nicht in die Schichten, wo es Wasser gibt, und der Spargel würde schlichtweg vertrocknen. Sie müssen sich vorstellen, eine Spargelpflanze wächst über 10 bis 12 Jahre und die Wurzeln gehen teilweise bis 2 Meter tief, um dann an Grundwasser oder wasserführende Schichten zu kommen. Und das ist im Topf natürlich überhaupt nicht möglich.
Also, Mindestanforderung für den individuellen Spargelanbau ist ganz klar ein kleiner Schrebergarten. Der reicht aber völlig aus für 1A Homemade Spargel.
Deutschlandfunk Nova.
Klimaneutral bis 2050, das ist ja das Ziel der EU, und auf diesem Weg dahin, da soll der Treibhausgasausstoß bis 2030 stark reduziert werden, ganz konkret um mindestens 55% im Vergleich zu 1990. Das sind viele Zahlen, aber die wichtige News des Tages ist, dass ein zentrales Gesetzespaket dazu jetzt abgesegnet worden ist. Nach dem Europaparlament letzte Woche haben heute auch die EU-Mitgliedsländer zugestimmt. Langes Ding ist es gewesen. 2 Jahre hatte man da verhandelt. Ein wichtiger Punkt darin, der Emissionshandel, der jetzt ausgeweitet werden soll. Britta Wagner aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hat die Infos für uns nochmal ganz schnell erklärt. Emissionshandel, was das genau?
Ja, diesen europäischen Emissionshandel gibt es seit 2005, und dahinter steckt die Idee, wer klimaschädliche Treibhausgase ausstößt, der soll dafür zahlen, weil er Verschmutzungsrechte kaufen muss. Wenn ein Unternehmen jetzt aber besonders klimafreundlich produziert, muss es weniger dieser Verschmutzungsrechte kaufen oder kann überschüssige Rechte dann an andere verkaufen, die mehr Treibhausgas ausstoßen und so auch mehr Zertifikate brauchen. Insgesamt soll das Ganze ein Anreiz sein, klimafreundlich zu arbeiten und möglichst wenig Emissionen zu verursachen.
Das soll jetzt geändert werden, dieses System, und zwar wie?
Es sollen erstens nicht mehr so viele Verschmutzungsrechte ge- und verkauft werden. Das heißt, die Zertifikate werden teurer, weil die Menge sinkt. Damit wird es dann auch teurer, Extraemissionen auszustoßen. Zweitens sollen die kostenlosen Zertifikate, die es für manche besonders energieintensiven Unternehmen noch gibt, schneller auslaufen, als bisher geplant war. Das betrifft zum Beispiel Flugunternehmen für Flüge außerhalb der EU. Und vor allem drittens soll der Emissionshandel auf weitere Wirtschaftszweige ausgeweitet werden. Bisher deckte der Emissionshandel nämlich weniger als die Hälfte der CO2-Emissionen in der EU ab. Mit den neuen Zweigen sollen es dann 3/4 aller Emissionen sein.
Das heißt, welche Wirtschaftszweige kommen da dazu?
Bisher mussten vor allem Energieerzeuger und Industrie für ihre Verschmutzung zahlen, und jetzt soll zum Beispiel auch die Schifffahrt dazukommen ab nächstem Jahr, und 2027 kommt dann auch ein eigener Emissionshandel für den Straßenverkehr und für Gebäude dazu. Das heißt, dass Tanken und Heizen dann für die meisten in der EU teurer werden, wenn sie dabei weiter fossile Energieträger nutzen.
Es sind Bad News für Menschen, die eine Ölheizung haben oder einen Benziner fahren, ne?
Ja, das sind Bad News. Und damit das gerade ärmere Haushalte und kleine Unternehmen nicht überfordert, hat die EU als zweites Gesetz auch einen Klimasozialfonds beschlossen mit mehr als 86 Milliarden Euro. Das Geld dafür soll zum größten Teil durch Einnahmen aus dem Emissionshandel reingeholt werden, und der Rest soll von den Mitgliedstaaten kommen. Und mit dem Geld können dann ärmere Haushalte entlastet werden, damit es sie nicht so doll trifft, wenn Treibhausgasemissionen in der EU teurer werden. Denn das ist ja das politische Ziel, CO2 teurer zu machen, um den Klimaschutz voran.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, dann würde ich mir ja überlegen, aus der EU wegzugehen, rauszugehen, wenn das jetzt so teuer wird. Wie will die EU das verhindern?
mit dem sogenannten CO2-Grenzausgleich. Das ist eine Art Klima- oder CO2-Zoll für Länder außerhalb der EU, der Klimadumping verhindern soll. Soll also verhindern, dass Unternehmen ihre Produktion aus der EU wegverlagern, wohin, wo es weniger strenge Klimavorschriften gibt, oder dass sie energieintensive Rohstoffe von dort einkaufen, also zum Beispiel Stahl, Zement oder Düngemittel. Und wenn solche Waren in die EU importiert werden, dann muss in Zukunft ein Aufschlag auf den CO2-Preis aus dem Produktionsland gezahlt werden, damit es dann am Ende genauso teuer wird, wie wenn man hier in der EU die nötigen CO2-Zertifikate bezahlen würde. Und das soll voll ab dem Jahr 2034 gelten.
Und wir halten fest, die EU-Mitgliedsländer, die haben heute eine Reform des Emissionshandels und anderer wichtiger Klimagesetze zugestimmt, abschließend zugestimmt. Man hatte lang drüber diskutiert und damit will die EU ihre Treibhausgasemissionen eben stark senken. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen Klimaneutralität. Die möchte man bis 2050 erreichen. Britta Wagner mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.